Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, auf unserem Spaziergang durch eine schöne Reise im Februar 2024 in Marokko. Mein Name ist Gregor Kulosa, es ist Ende September 2023 und jetzt kommt Teil 2, da man ja über alles sprechen kann, aber nicht über 10 Minuten. Also Teil 2. Unsere Fahrt durch Marokko, die übrigens stattfinden wird in einem Minibus, denn wir sind ja nur zu siebend, sind 6 Reisegäste, mehr sind es nicht, plus Driver Guide, das wäre dann ich, am Steuer. Keine Sorge, das habe ich schon getan, nicht einmal, mehrfach, und das macht sehr viel Spaß. Also wir sind in so etwas wie einem Renault Trafic unterwegs, das Fabrikat genau kann ich jetzt nicht sagen, aber das, was die Firma Herz dann aufzubieten hat, ist ein 9-Sitzer mit Platz für Gepäck. Wir werden zu 7 sein, sodass sie sich auch ein bisschen ausstrecken können. Am Tage Nummer 5 geht es los in Tafraout im Anti-Atlas. Bis dahin waren wir gekommen. Wir machen Strecke. Es geht zunächst noch kurvenreich durch den Anti-Atlas. Das wird dann aber, das wird weniger kurvenreich. Sobald wir die Geröllwüste erreicht haben, geht es in fast schnurgeraden Strecken immer wieder durch die Geröllwüste nach Osten. Bizarre Landschaft. Wir machen Kaffeepause hier und da und haben dann auch schon vorgesorgt für ein kleines Picknick mit Oliven und Käse und Thunfisch aus der Dose und frischen Apfelsinen, vielleicht Datteln irgendwo an einem Plätzchen mit Panoramablick. Und am späten Nachmittag werden wir dann ankommen am Rande der Sahara in Sagora. In Sagora endet die längste Flussoase des Landes. Die erstreckt sich südlich von Ouarzazate bis nach Sagora. Eine Flussoase, das sind tausende von Dattelpalmen entlang eben eines Flusses, das ist der Ziz in diesem Fall, Z-I-Z geschrieben, Ziz. Diese Palmen, die bilden ein grünes Dach, unterhalb dessen sich dann in Etagen andere Bäume oder Sträucher oder eben Obst und Gemüse finden lassen, die da jeden Tag einmal, zweimal unter Wasser gesetzt werden und dann wunderbar gedeihen. Am Rande der großen Palmeref in Sagora, da liegt ein leibhaftiges kleines Boutique-Hotel. Ich war überrascht, dass es das gab, habe dort schon einige Male übernachtet. Es ist wirklich sehr hübsch, sehr geschmackvoll. Und dort in diesem Boutique-Hotel werden wir in den kommenden 2 Nächten übernachten. Da hat dort eine sehr gute Küche. Ich erinnere mich, dass wir da mal an einem Silvesterabend sogar Hummer bekommen haben, frischen Hummer. Das war eine logistische Meisterleistung der Köchin und aller drumherum. Aber Hummer wird es im Februar nicht geben, keine Sorge. Wir werden also in Sagora schön speisen, übernachten und nach dem langen Fahrttag freuen wir uns auf einen entspannten nächsten Tag. Da schauen wir uns gemächlich und gemütlich rund um Sagora um, fahren bis an den Rand der Sahara, entdecken da eine uralte Moschee, die sowas wie die Sorbonne war. Ansonsten lassen wir uns einfach gut gehen im Hotel, beim Hotel. Am 6. Tag der Reise fahren wir dann entlang dieser Palmeraie nach Norden und da gibt es noch immer tatsächlich diese Stampflehmpaläste, Kasbas genannt, lang entlang der Straße und an der Oase entlang. Das Stampflehmpaläste, vielleicht sehen wir sowas auch mal entlang der Straße, wenn wir unterwegs sind. Also aus nicht gebranntem Lehm, entweder aus Ziegeln oder in größeren Einheiten eingeschalt und dann zusammengestampft. Die werden mehr und mehr selten. Diese Stampflehmpaläste, die Leute bauen heute einfach anders. Okay, vom Ziztal biegen wir dann erneut ab in die Schotterwüste, fahren dann südlich am südlichen Rande eines Gebirges namens Sahro und kommen dann am frühen Nachmittag in Tinrir an. Und das ist da, wo die Touristikindustrie beschlossen hat, diesem Landstrich den Namen die Straße der Kasbas zu nennen, zu bezeichnen. Eine Kasba. Kaspar. Stampflehm, ich sagte es schon, dicke Wände, ungebrannter Lehm, das ist sowas wie eine natürliche Klimaanlage. Früher mal hoch in den Himmel gebaut, sehr eng und eng, man wohnt da sehr eng, es gibt ein hohes Maß an sozialer Kontrolle, es ist finster dort, es gibt kaum Rauchabzüge, aber trotzdem haben die Leute in diesen Kaspars gelebt, weil es sicherer war. Unten war das Vieh, das sorgte dann auch natürlich, also auf Bodenniveau, Viehstallungen sorgte dann auch für ein bisschen Wärme. Stockwerk drüber die Leute, dann Getreide, Hülsenfrüchte, Speicher. Ich wiederhole mich, es ist eine aussterbende Gattung. Heutzutage wird mit Beton gearbeitet, aber trotzdem nennt man das nach wie vor touristisch die Straße der Kaspars. Die lassen wir mal anfangen in Tinstadt. Tinrie liegt daran, Bumalen, bis in die. Ja, nee, nicht bis nach Ouarzazate. Ouarzazate liegt zu weit weg. Khalat Mgouna, das wäre so der letzte Ort an der sogenannten Straße der Kaspars. Das hört sich natürlich toll an. Und es ist auch toll. Es sind Landschaften, die sind der nackte Wahnsinn. Bei Tinrir gibt es die Todra-Schlucht. Todra heißt ein Bach, eine Oase, die durchzieht. Die Todra-Schlucht, das sind steile, hunderte Meter hohe Wände. Das ist die eigentliche Schlucht. Zuvor fährt man oberhalb der sich windenden, kurvenreich windenden Flussoase sehr, sehr malerisch durch eine Landschaft, wo dieser Gegensatz zwischen Grün und Rot ganz fantastisch ist. Es ist atemberaubend. Abends fahren wir dann nach Bumalen weiter, wo wir in einer Art Kasper-Hotel wohnen werden, im brutalistischen Stil, im kubistischen, brutalistischen Stil, an einen sehr, sehr schönen Aussichtspunkt gepflanscht. Bumalen. Dann kommt Tag 7 erneut, Straße der Kaspars, die Dadis-Schlucht. Die Dadis-Schlucht stellt eigentlich alles in den Schatten, was man zuvor gesehen hat in Marokko an großartiger Landschaft. Wir fahren erneut kurvenreich durch diese Flussoase und da gibt es ein Gemenge, das Material, das ist Flussbett, Konglomeratgestein und das verwittert in einer vollkommen verrückten Art und Weise. Man kann das gar nicht beschreiben, wie Pilze. Eingeweide, mir fehlen die Worte, das muss man einfach gesehen haben. Es gibt den herrlichen Kontrast zwischen Rot und Grün, zwischen Gestein und Vegetation. Es gibt dort Alabasterknollen im Sandstein. Wir machen einen atemberaubenden Aufstieg durch die Dadis-Schlucht hinauf, dann mit mehreren Spitzkehren durch eine künstliche Klamm. Es ist alles absolut großartig, ein landschaftlich großartiger Eindruck. Und da ist man dann fast schon im Hochgebirge vom Atlas. Dann fahren wir abends weiter Richtung Ouarzazate, aber wir übernachten nicht dort, sondern vorher an einem Stausee des Sis-Flusses. Das ist ganz schön gemacht, ein bisschen verrückt auch. Da gibt es ein Golfresort mitten in der Wüste. Es gibt da den Stausee, der sorgt fürs Wasser und dann gibt es halt eben da reine Wasserverschwendung. Einen Golfplatz. Dieser Stausee ist nach einem marokkanischen Sultan benannt und wir übernachten genau dort. Dann geht es an Tag 8 erneut an die Überquerung des Hohen Atlas. Noch einmal ein großer landschaftlicher Höhepunkt der Reise. Wir lassen übrigens, das sage ich bewusst, den viel berühmten Ort Ait Ben Haddu rechts liegen. Ait Ben Haddu haben alle schon mal gesehen und nicht gesehen, aber davon gehört und im Merian und im Bildatlas und so weiter ist immer die Rede von Ait Ben Haddu. Ja, da wurden Filme gedreht, der Gladiator und Himmel über der Wüste und andere Sachen. Aber Ait Ben Haddu ist sowas wie Disneyland von Marokko geworden. Alles in mir widerstrebt sich, dahin zu fahren. Der Ort ist, ich gebe es zu, fotogen, aber nichts ist mehr original. Diese Kulisse, durch die Indiana Jones geritten ist und so weiter, die ist aus Beton und mit Sand beworfen. Die Kaspar ist nicht mehr original. Das ist alles falsch. Es ist Disneyland. Und überall sitzen da mittlerweile die Souvenirkäufer drin und alles ist Nepp. Und alle behaupten, nicht alle, aber die einschlägigen Magazine behaupten, das sei Marokko pur. Nein, das ist es nicht. Nein, also das will ich nicht. Wir fahren in tollen Windungen hinauf auf die Passhöhe vom Tischka-Pass auf 2260 Meter. Dann durchqueren wir das Hochgebirge, fahren runter in die Ebene von Marrakesch, verlieren da dann also wieder 1,5 Kilometer Höhe, machen dann einen ausführlichen Abstecher in den Zaubergarten Anima von André Heller, dem Künstler André Heller, der eingerichtet worden ist, bezaubernd im Urika-Tal. Und dann kommt nach einer Woche Landschaft die Großstadt Marrakesch. Ja, wir quartieren uns ein in einem hübschen Riad in der Altstadt und unternehmen von dort aus dann Streifzüge durch die rote Stadt. Wir haben 2 Tage Zeit für die Sehenswürdigkeiten und da gibt es die Kutubiya-Moschee mit dem berühmten Minarett, die Gräber der Saadia-Dynastie, eine der Königsdynastien, die in den 1500ern das Land beherrschten. Dann gibt es eine Koranschule bin Yusuf, die wir deshalb besuchen, weil solche Schulen in der Regel ehrwürdige Architektur aufweisen. Da gibt es den zentralen Innenhof mit schönster Handwerksarbeit und Mosaikstückschnitzerei, sehr, sehr elegant. Besuchen natürlich den Majorellgarten, ein weiteres blaues Wunder, das von Yves Saint Laurent aus seinem Dornröschenschlaf geweckt wurde. Und dann lassen wir uns treiben durch die Altstadt und durch die farbenprächtigen Märkte und wir sehen alteingesessene Handwerkskunst und kommen dann schließlich zum berühmten Gauklerplatz, dem Djamalfna, der unterdessen zwar gepflastert ist, aber ansonsten nichts an Faszination eingebüßt hat. Marokko ist ein Land großer landschaftlicher Schönheit, hat eine funktionierende Infrastruktur. Vor unterdessen etwa 20 Jahren sorgte der aktuelle König Mohammed VI. Im Zusammenspiel mit Weltwährungsfonds und Weltbank für die vollständige Kanalisierung des Landes. Das war ein Kraftakt und ich erinnere mich noch dran, wie das ganze Land entlang der Hauptstraßen eine einzige Baustelle war. Man reist in Marokko mit einigem Komfort, in den Großstädten sowieso. Auf dem Land wird man über die eine oder die andere Unzulänglichkeit schnell hinwegsehen. Denn man halte sich immer vor Augen, dass man in einem Land unterwegs ist, das sich inmitten unterwegs ist, dass sich inmitten einer rasanten Entwicklung befindet. Noch vor 20 Jahren waren viele der Straßen, die wir benutzen werden, nur Pisten. Die waren nur mit Jeeps befahrbar. Und wenn sich zwei Busse begegneten auf der Piste, waren die höchsten Manövrierkünste gefragt. Heute ist die Fahrt über Land bequem und man kann sich wirklich auf die abendliche Unterkunft freuen. Last but not least, ein paar Worte zu mir selbst. Also jetzt kommt Teil Selbstbeweihräucherung. Ich bin Jahrgang 1962 und als Kind des Sauerlandes, welches in Südostwestfalen liegt, war mir wohl nicht in die Wiege gelegt, dass ich mal in Damaskus studieren würde. So war es aber, und zwar in den Jahren 1986 und 1987. Und zuvor und danach studierte ich Arabistik und Orientalistik, genauer gesagt Islamwissenschaft in Münster. Die Islamwissenschaft deckt praktisch alles ab, was erforschenswert sein könnte im Zusammenhang mit dem Islam. Alles. Das habe ich aber natürlich nicht alles studiert. Mein Schwerpunkt war der Nahe Osten, zeitgenössische Literatur aus dem Libanon. Für mein mündliches Examen hatte ich mich ausführlich auf bestimmte Aspekte in Marokko vorzubereiten. Und meine Magisterarbeit habe ich geschrieben über Fundamentalismus, islamischen Fundamentalismus. Die Leute fragen mich gern, und können Sie denn auch Arabisch schreiben? Ja, ich kann. Und können Sie auch Arabisch lesen? Das ist nämlich nicht dasselbe. Ja, theoretisch auch, aber praktisch ist mein Arabisch, ich muss es zugeben, in den letzten Jahrzehnten ein wenig eingerostet. Seit 1988 bin ich regelmäßiger Gast in Marokko. Ich bekomme nicht mehr auf die Reihe, wie viele Reisen das so gewesen sind. Dutzende, vielleicht an die 100. Also viel fehlt nicht. Noch immer reißen mich die Landschaften im Atlas von den Beinen. Ich bin beeindruckt von der Eleganz des islamischen Dekors. Ich liebe die marokkanische Küche. Und für Sie habe ich für den kommenden Februar eine Reiseroute zwischen Wüste und Zivilisation ausgesucht, die durch die schönsten Teile des Landes führt. Jetzt müssen Sie nur noch buchen. Das kann ich Ihnen nicht abnehmen. Das war's. Ich hoffe, Sie hatten ein wenig Vergnügen bei dem Spaziergang durch Marokko und vielleicht sehe ich Sie dann ja im kommenden Februar.